Hallo und herzlich willkommen zum 208. Pencast. Wir hassen Filme und sprechen über den neuen Film von Steve McQueen, und zwar Widows und Under the Silver Lake. Das Follow-up so ein bisschen zu... Mist, wie heißt der Film? It Follows. It Follows, obwohl es gar nicht darum geht, ist aber vom gleichen Regisseur. Ich bin das nicht, aber ich bin Christian Eichler und spreche mit Horst Lukas Diesel.
Ja, hey.
Und Malte Springer.
Guten Abend.
Heute ohne fancy Intro-Musik, heute ein bisschen minimalistischer. Das ist ja auch ein Trend, ne? Ja. Vor 10 Jahren mal gewesen, glaube ich. Und jetzt auch hier im Pencast angekommen. Ich bin krank, habe mich trotzdem bereit erklärt, das hier moderativ so ein bisschen anzuleiten. Diesen letzten regulären Filmcast vor unserem großen Jahresendspecial 2018. Wie geht's euch? Habt ihr schon alle Weihnachtsgeschenke? Seid ihr schon aufgeregt, was unser Film des Jahres wird in 2 Wochen? Erzählt doch mal ein bisschen.
Also das auf jeden Fall, sehr aufgeregt, Jahresendcast. Aber gut Bock wieder drauf, mal wieder so ein Battle Royale da irgendwie zu veranstalten. Oder wie genau das dann aussieht, wissen wir ja auch noch gar nicht genau. Freue ich mich aber drauf. Weihnachtsgeschenke auch alles schon erledigt. Sehr schön. Und ich trinke im Moment so pro Tag ungefähr so 2 Kannen Zitrone-Ingwer-Tee in der Hoffnung, deswegen einfach mal nicht krank zu werden dieses Jahr. Mal gucken, bis jetzt geht's ganz gut. Ich halte euch da auf dem Laufenden.
Ja, du hast mir ja gestern noch die Moderation abgegeben, weil du krank warst. Jetzt bin ich auch krank geworden und schon ist sie wieder bei dir. Herrlich, wie das so geht bei uns. Mir geht's ansonsten, ja, bis auf darauf, dass ich krank bin und mir dauerkalt ist, egal wo ich mich befinde, geht's mir eigentlich ganz gut. Weihnachtsgeschenke, es nervt, dass ich jetzt so noch so eine andere Familie quasi habe. Was für ein Scheiß. Wie viele Geschenke muss man kaufen, ey? Ja, du brauchst hier für den Onkel des Bruders noch was.
Ja, ist so, es so, wenn man ja, na klar, das ist natürlich bei mir jetzt klar. Aber wenn man verheiratet ist, dann aber muss man auch für die anderen noch. Ja. Aber das ist ja, das sind ja keine richtigen.
Das sind doch aber keine
richtige Familie.
Das sind doch alles Amerikaner dann, oder nicht? Kannst du da nicht einfach dann so irgendwie so ein bisschen, ja, hier ein bisschen Lübecker Marzipan, das ist very good.
Genau, das ist der Punkt.
So, und dann ist doch gut, oder?
Hier, hallo,
genau,
Kugeln.
Hallo.
Er steckt doch dran.
Hier, der ekligste Snack, den Deutschland davor gebracht hat.
Hallorenkugeln sind sau nice, Alter.
Alter, ich hab euch Hallorenkugeln. Nee. Da gibt es so richtige Abarten von, ne? So Maracuja, nee, weiße
die,
Schokolade
die
und sowas.
Uah,
Alter, aber das ist echt krass. Wer das frisst, der trinkt auch... hier, Feigling
Wunderberg.
Kokos, Alter, die Scheiße, ey.
Ja, ich hab natürlich, du kannst die ganzen alten deutschen Klassiker nochmal abfeuern. Ich habe jetzt mal mit Mozartkugeln erstmal angefangen.
Erfrischungsstäbchen auch.
Zwieback.
Lübecker Marzipan, Dresdner Stollen, weiß ich nicht. Und Braunschweiger Löwensenf am besten noch. Und dann haben wir es auch schon.
Der niedersächsische Grünkohl.
Das ist doch dieser hier, wie heißt dieser Brandenburg, der aus Bautzner, genau.
Bautzner
ja. Natürlich aus Sachsen. Ja, der kostet ja nur 29 Cent, ist aber ein guter Senf. Das finde ich irgendwie, ich liebe
ihn.
Immer wenn ich
ja.
Bautzner Senf sehe, freue ich mich so doll, dass es das irgendwie gibt. Und man sagt, ja, das ist ein sehr guter Senf. 29 ja. Cent, bitte.
Ja, okay. Das stimmt schon, ja. Ich habe ihn auch im Kühlschrank.
Ja, da, klar, man hat immer drei Packungen, oder? Weil man irgendwie dann einmal Senfdressing machen will und nicht mehr weiß, ob man noch Senf hat. Oder einmal im Jeeper irgendwie so eine Bockwurstpackung gekauft hat. Ja, und dann nimmt man den mit und dann hat immer ganz viele geöffnete. Aber
ja. Und dann liest du einmal ein Rezept, für den brauchst du ein Dijon, dann kaufst du dir auch da so ein Glas für nicht 29 Cent, auf einmal hast du 4 Cent im Kühlschrank. So ist es bei uns.
Mhm. Ja. Man kann die aber immer ganz gut hinter den diversen Tuben Tomatenmark verstecken, habe ich festgestellt.
Ja.
Also das ist, glaube ich, das, was ich am häufigsten im Kühlschrank habe, einfach so Tomatenmark.
Ja, war das Motto von der Freundin von uns mal, ab jetzt gibt's nur noch Senf. Das so hat sie auch ihr Fake-DJ-Album betitelt. Und das war dann, da haben wir dann so ein Cover auch gefotoshoppt, wo nur noch so ein gammliger Senf und so eine Viertel Gurke in dieser Folie noch, so dass diese beiden Sachen, das ist so für mich das trostlose Kühlschrankbild, diese olle Gurke und dieser
halbe
und dieser
Gurke
Senf
ist immer so eine, sie
ja,
schon
man
so
kann das auch nicht gut zusammen essen, also.
So.
Ja. Ekelhaft. Leute, bevor wir in der Abschlussrunde dazu kommen, drücke ich euch einfach mal ein paar Filmsachen rein, die ich geguckt habe. Ich versuche es ganz kurz zu halten, aber ich habe mir gedacht, ich hole mal ein paar Sachen auf oder guck mir was an. Ich habe The House That Jack Built gesehen. Das ist der neue Film von Lars von Trier, wo es um einen Serienmörder geht, der sein eigenes Morden als Kunst versteht, der ein super krass misogynes Arschloch ist. Und man guckt sich das dann so 2 Stunden 20 an oder sowas, wie der Frauen umbringt. Ist aber eine ganz abgefahrene und ich fand auch ganz coole Kinoerfahrung, weil ich mal mir so gedacht habe, dass oder das Gefühl hatte, dass in letzter Zeit natürlich viel Repräsentation und viele coole Sachen im Kino stattfinden, viel nachgezählt wird und so weiter, aber so das Kino so als absoluter Schocker und als absoluter Ekel man gar nicht mehr so oft erfährt oder man sich nicht traut, dann da reinzugehen. Das Coole ist, dass der Film doch, weil er so ein bisschen auf eine Art in einem Dialog mit dem Teufel ist, dem er quasi erklären muss, warum das eigentlich so toll ist, was er da macht, was ja offensichtlich nicht toll ist. Und deswegen ist es eine ganz coole Kinoerfahrung, dieser neue Lars von Trier Film, das wollte ich kurz sagen, wer noch die Chance hat, den zu schauen. Ich glaube, dieses Release in Deutschland war nur ganz rar gesät.
War der nicht auch so und schlecht hier, besucht?
Ich weiß nicht, das war proppenvoll auf jeden Fall, die Veranstaltung, im Gegensatz zu Widows gestern, wo irgendwie nur noch zwei Leute drin saßen, aber der kam auch nur an einem Abend in Leipzig, wurde dann, glaube ich, jetzt nochmal wiederholt, weil dieser Abend so erfolgreich war. Ja, ist nicht schlecht. Und hier A Star is Born, der große Oscar-Anwärter von Bradley Cooper, zusammen mit Lady Gaga, hast du den auch gesehen, Malte?
Nee,
das ist doch so ein Film, den du auch ganz gerne mal auf der Couch guckst. Es ist so ein Couch, so ein Couchfilm irgendwie mal mit der Freundin oder bei dir mit der Frau. Es ist in so einer Welt, wo dann La La Land und hier Shape of Water und sowas hier die großen Favoriten bei den Oscars sind, ist natürlich auch dieser Film toll. Da muss man schon denken so ein bisschen, dass so Adele und Lady Gaga schon so die größten Stars sind, die es gibt, finde ich, um das zu feiern. Also es ist schon echt ganz schön schmalzige, schmierige Scheiße, finde ich, die Bradley Cooper da so zusammengefilmt hat und auch so unkritisch dem Bühnendasein gegenüber oder durch so eine blöde Puristenbrille gezeigt. Also wisst ihr, immer wenn dann jemand so alleine am Klavier sitzt und eine Ballade singt vor 100.000 Menschen in einem Stadion, dann ist das richtige Kunst. Aber wenn so zwei afroamerikanische Tänzer dazukommen, dann ist es nur noch Kommerz. Weißt du, das ist ungefähr so die Botschaft. Und Bradley Cooper ist ja alkoholabhängig und geht so ein bisschen auch daran zugrunde und das, aber irgendwie ist da keine Kritik so richtig an der Musikindustrie drin oder am Leben im Rampenlicht. Irgendwie wirkt es nur so, ja, der ist halt Alkoholiker und Lady Gaga ist halt toll und deswegen, also fand ich den schon ganz schön seltsam, den Film. Plus, ich habe mich gefragt, wie ist es genau dazu gekommen? Wie ist Bradley Cooper zu Lady Gaga gegangen und hat gesagt, hier, pass auf, wir machen so einen Film. Du bist super unbekannt. Ich bin voll der Star. Ich bin voll der Mega-Rockstar. So. Und ich treffe dich in der Bar. Du verliebst dich mega in mich. Und dann knutschen wir total rum. Und dann mach ich dich, weil ich so berühmt bin, entdecke ich dich, der du ja jetzt einer der größten Stars der Welt schon bist. Und keine Ahnung, also es muss irgendwie ganz geiler Pitch irgendwie so gewesen sein. Ja.
Das ist ja schon irgendwie das vierte oder fünfte Mal, dass dieser Film gedreht wurde, oder? Ich glaube, den gibt es schon irgendwie seit den 20ern, immer mit unterschiedlichen Besetzungen. So alle paar Jahrzehnte wird er nochmal so frisch gemacht.
Wäre, glaube ich, eine geile Idee, auch oder eine geile Cast-Idee, die alle fünf zu gucken und dann so zu vergleichen, wie wird in jeder Zeit irgendwie hier dieses Star-Dasein, ich glaube, also gezeichnet, weil ich glaube, dass es in diesem Film geht es viel so um Authentizität und so, ne? Und wie verändert dich der Ruhm und sowas. Und das ist, glaube ich, in anderen Filmen nicht so ganz genauso. Aber außerdem habe ich mich gefragt, das muss schon so eine eigene Art Fetisch sein, den größten Star, einen der größten Stars der Welt, nochmal so als unbekannt zu sehen. Und sie wird aber wieder ein Star in dem Film. Ich weiß auch nicht, irgendwie, mich macht das eigentlich auch so ein bisschen aggressiv. Dass sie ist doch schon berühmt. Jetzt muss ich hier nochmal sehen, wie anfühlt. Sie nochmal berühmt wird. Das könnte ich doch, das wäre doch interessanter, wenn ich das zum Beispiel wäre, der dann von Bradley Cooper entdeckt wird als Film. Und naja, keine Ahnung. Und noch The Guilty, das ist ein dänischer Film, der so ist wie Lock. Den haben wir doch mal besprochen mit Tom Hardy, wo jemand bei der Polizei in dieser Notruf an Zentrale ist und quasi nur so mit den Opfern redet und dadurch entspinnt sich so ein Thriller und der ist richtig geil. Also der könntet ihr euch vielleicht angucken für den Film des Jahres, aber muss, glaube ich, auch nicht sein. Das wollte ich nur mal vorher sagen. Am Ende hört doch niemand zu. Habt ihr jetzt vielleicht auch nicht, aber auf jeden Fall, die Filme habe ich gesehen. Wollt ihr was dazu sagen? Oder habt ihr irgendwas gesehen, bevor wir zu Widows kommen?
Nichts, was auch nur annähernd was mit einem Highlight zu tun hat, deswegen werde ich es auch in der Abschlussrunde dann als Highlight erst verbraten. Was ist mir aber noch aufgefallen ist, oder ein Film, der mir noch eingefallen ist, den ich eigentlich noch gucken will dieses Jahr, ist Burning. Aber ist der schon, gibt's den schon? Da steht nirgendwo ein Release-Date. Das ist dieser zweieinhalbstündige südkoreanische Film, basierend auf einer zehnseitigen Kurzgeschichte von Murakami. Barn Burning heißt es, glaube ich. Und Steven Yeun, nenne ich ihn mal, von Walking Dead spielt irgendwie die Hauptrolle und soll mega abgehen. In so einem Slowburn-Thriller abgefuckten Murakami-Film. Den will ich unbedingt gucken, ey. Der hat auch super Kritiken in den Festivals bekommen. Aber vielleicht kommt der auch erst 2019, keine Ahnung.
Hat, glaube ich, gar kein Release-Datum für Deutschland, dieser Film bis jetzt. Und ist, glaube ich, auch illegal noch nicht zu schauen, habe ich mir sagen lassen.
Das wüsste ich nicht.
Ja, aber davon weiß ich eh nichts. Keine Ahnung. Nee, hat kein Release-Datum für Deutschland. Ja, schade. Naja, dann kann uns ja vielleicht jemand erzählen, wie der Film war oder so. Dann, man muss ja auch nicht alles sich anschauen. Was man sich aber anschauen muss, wenn man Malte glaubt, ist Widows.
Windows. Tödliche Fenster.
Widows, tödliche Witwen. Ja, die übertreffen sich immer wieder mit den Untertiteln. Ist herrlich.
Aber ich finde es auch ganz ehrlich, ich finde es auch irgendwie ganz süß. Ich finde auch eigentlich, man lernt dadurch so ein bisschen Englisch. Oder? Sagen wir, du wüsstest nicht, was Widows heißt, dann kannst du es aus dem Titel so ein bisschen. Ich finde es auch so ein bisschen nett, so in diesem deutschen. Widows, tödliche Witwen. Das ist so ein bisschen, das Witwen erklärt das Wort und das Tödliche erklärt so ein bisschen, was es für ein Film ist. Also,
ja. Es ist auch so, da sitzt halt auch jemand und denkt sich, ja, nur Witwen. Da kann man sich ja überhaupt nichts drunter vorstellen. Tödliche, denn jetzt wird's interessant.
So. Aber es gab doch auch Science-Zeichen, das wäre auch geil. Science-Zeichen der Außerirdischen.
Ja, so ungefähr ist es ja. Man fragt sich ja immer, was wurde abgelehnt.
Mortal Engines, Krieg der Städte, ne? Ja, das ist echt,
was wurde abgelehnt? Da, so. Ja, vielleicht machen wir Widows, tödliche Witwen aus Chicago. Dann weiß man nämlich auch gleich noch, wo es spielt. Und dann so, ja, weiß ich nicht.
So Bohemian Rhapsody, böhmische Rhapsoden. Mit Mercury. Egal, sorry, ja, worum geht's? Geht los.
Worum geht's? Erstmal sage ich euch, wer den Film gemacht hat, nämlich Steve McQueen hat die Regie geführt.
Ist
den,
tot,
er hat vorher 12 Years a Slave gemacht, 12 Jahre ein Sklavendasein fristen, ist der deutsche Titel, glaube ich. Das Drehbuch stammt auch von McQueen und von Gillian Flynn, die Gone Girl auch geschrieben hat. Und mitspielen tun Viola Davis, Michelle Rodriguez, Cynthia Erivo, Daniel Kaluuya, Colin Farrell, Liam Neeson und viele weiteres. Also, glaube ich, der erste größere A-List-Thriller, der mir irgendwie von diesem Jahr, zumindest soweit ich da informiert bin. Dementsprechend hatte ich auch richtig Bock, da ins Kino zu gehen. Aber erstmal sage ich noch ungefähr, worum es geht. Und zwar, wir befinden uns in Chicago. Es steht zwar nicht im Titel, stimmt aber. Dort sehen wir einen misslungenen Raubüberfall, bei dem alle vier Gangster, die da beteiligt waren, umkommen und sie alle hinterlassen Witwen. Und zwar Veronica, gespielt von Viola Davis, dann auch Alice, Linda und Belle. Und ja, weil bei diesem verkackten Überfall leider auch $2 Millionen des Crime-Bosses Jamal Manning, Crime-Boss und aufstrebender Politiker natürlich, Jamal Manning, sind da auch gleich mit Hubs gegangen. Deswegen fordert der jetzt das Geld von Veronica zurück, die die Witwe des Anführers dieser Gangster-Runde war. Naja, sie ist also so ein bisschen in die Ecke gedrängt, muss $2 Millionen irgendwie herkriegen und schart deswegen die anderen Witwen um sich, um einen weiteren Raubüberfall dann auszuführen. Ja, soweit das kurz umrissen die Hauptgeschichte von Widows, der also auf jeden Fall die klassischen Elemente von so einem Heist-Film, einem Raubüberfall-Film schon bedient, aber es damit auf jeden Fall sich nicht zufrieden gibt. Es wird ein ziemlich weites Netz gezogen an Figuren, Geschehnissen, Milieus. Es geht um eine bevorstehende Wahl zwischen dem schon angesprochenen Jamal Manning und so, so einem weißen, alteingesessenen Rich Boy, Jack Mulligan, gespielt von Colin Farrell. Es geht um die vier Frauen, klar, die jetzt alle zum ersten Mal sich irgendwie selber versorgen müssen und das auch auf unterschiedliche Arten und Weisen tun. Es geht um Ghettos, um Sozialmilieus und nicht zuletzt um, das habe ich mir ausgedacht, um das Zusammenspiel aus Geld, Macht, Liebe und Politik. Ja, soweit zu Widows. Wie war das denn für euch im Kino?
Wir waren zu acht im Kino. Ich war in Köln im Kino, in einem Kino, wo ich den auf im Original ohne Untertitel sehen konnte. Das war sehr angenehm. Ja, hat mir ganz gut gefallen. Ich dachte die ganze Zeit irgendwie so ein bisschen, ja, das ist, wenn Malte jetzt hier säße, der würde sich richtig freuen bei dieser Szene teilweise. das war ganz schön. Ja, irgendwie schafft er das. Er hat, also, hat mir wirklich sehr gut gefallen. Aber er ist so ein bisschen so breit gefächert. Es geht um so viel auf einmal und er macht jeden einzelnen Teilaspekt von dem, was er versucht zu machen, macht er wirklich gut. Aber irgendwie hatte ich manchmal das Gefühl, er kriegt es nicht so richtig zusammengedrückt alles. Also gerade am Anfang, so die ersten 20, 30 Minuten, würde ich fast sagen, kam es mir fast so ein bisschen wie so, ja, so Szenenhopping irgendwie vor. Man war irgendwie in der einen Szene, dann in der anderen, dann in der anderen und es war sehr schwierig, da irgendwie zu folgen, was nun was ist, mit auch sogar so ein bisschen in die Richtung, dass ich teilweise kurz davor war, irgendwie zu sagen, okay, hier checke ich aus, das sind mir zu viele Leute, die hier vorgestellt werden auf einmal irgendwie und man man peilt irgendwie gar nicht, wie das zusammenhängt. Wird dann aber immer besser und gerade so das letzte Drittel fand ich richtig gut, einfach sowohl schauspielerisch, auch vom Casting her und so, ist ja eine sehr diverses Team irgendwie alles und die von der Story her und so mit so ein paar kleinen Abstrichen insgesamt auf jeden Fall sehr positiv oder nicht mal positiv überrascht. Ich hatte eigentlich überhaupt keine Ahnung, worum es gehen soll, aber ein guter Film, sehr gelungener Film.
Das ist aber eine der großen Stärken, würde ich eher argumentieren, des Films, dass nicht so viel erklärt wird am Anfang, wer hier wer ist. Denn eigentlich sind die Dinge, die dahinter liegen, glaube ich, gar nicht so komplex und das weiß Steve McQueen auch und deswegen musst du dir das erstmal selber ein bisschen zusammenreimen und dadurch hast du ein bisschen was zu tun, während du so diese erste halbe Stunde guckst. So ging es auf jeden Fall mir. Ich finde, dass der Film einem das schon zumutet, sich am Anfang zu fragen, Moment, warum wird denn hier die ganze Zeit eigentlich diese Babysitterin gezeigt? Was spielt die eigentlich für eine Rolle in dieser Geschichte? Warum sehen wir sie? Und stirbt die einfach am Ende bei diesem Überfall oder wird sie von einem Polizisten erschossen oder was wird ihre Rolle sein? Dann merkt man irgendwann, aha, okay, jetzt verstehe ich, wie sie hier dazukommt. Oder auch so die Rolle von Colin Farrell, den wir, glaube ich, als erstes ja direkt im Schlagabtausch mit Jamal irgendwie kennenlernen. Ja. Wir lernen eigentlich beide gleich kennen, während sie über Politik schon sprechen. Und das ist natürlich immer ganz angenehm, wenn wir... Jetzt klingelt es bei mir. Na gut, dann muss ich da mal kurz nachschauen, sorry. sehen die beiden ja dann direkt schon im Schlagabtausch. Und das mochte ich gerne, dass wir hier Figuren sehen, die eine Geschichte haben, die auch schon eine Geschichte miteinander haben und deren Stories wir uns aber erst so ein bisschen erschließen müssen. Ich finde sowieso, dass auch die Kameraarbeit hier erstmal sehr interessant ist, sich das anzuschauen, weil es nicht die typischen Shots sind. Wir haben zum Beispiel ganz selten dieses Schuss-Gegenschuss-Motiv, dass einfach nur zwei Menschen miteinander reden und immer abwechselnd gezeigt wird, wer eigentlich gerade spricht, sondern die Kamera ist sehr oft in Bewegung. Da gibt es eine Szene, in der Daniel Kaluuyas Charakter eigentlich so richtig zum ersten Mal eingeführt wird oder beziehungsweise zum ersten Mal erklärt wird, was er für ein abgewichstes Arschloch ist. Das ist, als er da zwei Gefangene seiner Gang erschießt, die vorher sich noch so ein Rap-Battle liefern müssen. Das wird, glaube ich, auch in einem One-Shot gezeigt, der um die drum geht, während sie das machen. Nicht ein Rap-Battle, sondern der eine Beatbox und der andere rappt. Und einmal zum Beispiel sind wir auf einer Wahlkampfveranstaltung, die Kamera ist so ein bisschen hinter den Zuschauern, sodass man ganz oft das Gefühl hat, dass man so mit dabei ist, dass das alles so ein bisschen geerdet ist, was man hier sieht. Und das hat mir ganz, ganz gut gefallen. Erstmal so die Machart und auch dieses Verwirrende vielleicht, wie du das genannt hast, Horst.
Ja. Ich habe mir irgendwie so gedacht, so stelle ich mir eine Staffel The Wire vor, so wie dieser Film ist. Der war echt super dicht, da stimme ich euch zu, sehr ambitioniert in so der Fülle von Themen und Geschichten, die er irgendwie abbilden und zusammenführen will. Ich finde schon, dass er das schafft am Ende, nur er schafft es nicht, allen den einzelnen Teilen genug Zeit einzuräumen, trotz 2 Stunden 20. Ich hätte mir eigentlich mehr gewünscht, dass es vielleicht eine Serie ist, also noch länger. Ich glaube, du kannst da 10 Stunden mitfüllen, mit dieser Welt, die aufgebaut wird in dieses zwielichtige Chicago mit so einem Rassenkriegen, könnte man fast sagen, also Race Wars sagt man ja und so.
Ich möchte ganz kurz sagen, dass es glaube ich noch nie jemand in diesem Podcast gesagt hat, dass man mehr Zeit hätte füllen können mit dem Stoff, der in diesem Film drin war. Nur ganz kurz, interessant.
Weiß ich aber auch nicht, ob ich da unbedingt zustimmen würde.
Echt? Also ich finde, gemerkt hat man es am eigentlichen Raubüberfall, dass der ja dann wirklich relativ easy peasy von A nach B nach C dann durchgeführt und geplant wurde, was jetzt wenn der Film jetzt ein reiner Heist-Film gewesen wäre, hätte es dann nochmal viel mehr Komplikationen gegeben, einfach nur um die Zeit zu füllen. Aber hier war dieser eigentliche Überfall, den diese Witwen planen, relativ geradlinig einfach und dann auch, das hat ihn auch nicht unbedingt gut gemacht. Ich finde, der hätte noch mehr, dem hätte man mehr Zeit geben können. Ich glaube, alleine mit diesem politischen Machtkampf zwischen dem weißen Jack Mulligan von Colin Farrell gespielt und dem Jamal Manning, inklusive derer beiden Backstories und Verflechtungen, darüber hättest du schon einen Film machen können. Also ich hatte echt das Gefühl, hier ist so viel drin, es ist so dicht und so cool auch, dass ich irgendwie, ich hatte fast das Gefühl, ich war am Ende gerusht eigentlich, so die letzten 3-4 Szenen, die so alles zusammenbringen.
Ich weiß, was du meinst und ich glaube, ich stimme dir auch prinzipiell zu, dass man das hätte machen können, das wäre aber sehr, sehr schwierig geworden, würde ich schon sagen, weil so die einzelnen Aspekte, wenn man jetzt ganz genau hinguckt, dann war das auch alles nicht unbedingt super neu. Also so diese, ja, du hast halt so diese politische Ebene, der eine, die alte weiße Macht und irgendwie Aufstrebende, die aber auch Dreck am Stecken haben, und es geht um irgendwelche Contracts, die damals irgendwie fälschlicherweise rumgegeben wurden und was weiß ich was. Das ist, glaube ich, alles gar nicht so deep, wie es vielleicht da wirkt, was auch ein Pluspunkt für diesen Film sein kann, so weil es genug verschiedene Handlungsstränge oder Ebenen gibt, dass es nicht langweilig wird und dass man eben auch gar nicht die Zeit hat, sich alles so ganz genau abzuklopfen, weil auch die Heist-Story an sich, wenn man die, also das ist alles so ein bisschen, ich glaube, du hast es im Vorgespräch kurz gesagt, Christian, so alles ist so auf 75% jeder einzelne Handlungsstrang und könnte für sich genommen wahrscheinlich ausgearbeiteter und besser sein. Das tut dem Film aber nicht unbedingt schlecht. Also wie gesagt, ja, also wenn ich was kritisieren müsste, dann wahrscheinlich das. Aber
ja, das insgesamt, ist ganz, ja. Ganz interessant, Mark Kermode von der BBC, dieser berühmt-berüchtigte Filmkritiker, meinte auch, dass man jeden Charakter, also er hat es dem Film auch als einen Vorteil abgenommen, und zwar, oder Mann, ey, ich hab diese krassen Brain-Aussetzer, kurz bevor ich das Wort sage. egal, er fand, dass das vorteilhaft am Film ist, dass man bei jedem Charakter das Gefühl hat, über den könnte ich mir eigentlich auch einen ganzen Film anschauen. Also der könnte eigentlich auch die Hauptperson in diesem Film sein, könnte eigentlich auch die Hauptrolle spielen. Das wäre eigentlich auch ganz interessant, was mit dem ist. Wir sehen jetzt zwar diese Leute, aber eigentlich sind die da drüben auch ganz interessant. Und das heißt ja eigentlich zweierlei. Einmal, dass das Writing glaubwürdig ist und dass die Schauspieler das gut rüberbringen. Und das kann man auf jeden Fall dem Film attestieren. Das war, glaube ich, das Wort, das ich vorhin gesucht habe. Dass es auf jeden Fall beides stimmt, dass der Cast total super ist. Die Frage ist, sind die einzelnen Teile wirklich so tiefgründig? Und was ich mich auch gefragt habe, führen die einzelnen Teile tatsächlich auch am Ende zu einem ganzen Bild, beziehungsweise eher zu einer ganzen Aussage? Ein Bild kriegen wir, glaube ich. Das ist das Bild schon von Chicago, das McQueen hier zeichnen will. Es gibt ja diese eine lange One-Take-Kamerafahrt, die wir hier drin haben, die in jeder Rezension irgendwie so rausgestellt wird. Das fand ich ganz interessant. Und das ist die, in der Colin Farrells Politiker in seine Limousine mit Chauffeur einsteigt.
Ja.
Und die Kamera bleibt draußen am Auto heften und wir sehen, wie dieses Gefährt von einer sehr armen Gegend in eine sehr reiche Gegend fährt, und diese Fahrt dauert irgendwie 2-3 Minuten oder sowas. Also wir sehen auch, wie segregiert Chicago eigentlich ist oder wie nah Gated Communities an irgendwie so ärmeren Gegenden irgendwie dran sind. Also das wird, glaube ich, schon abgebildet, dass jeder vielschichtig ist. Gleichzeitig weiß ich nicht ganz, ob alles tatsächlich zu einer Aussage zusammenkommt, aber da können wir später drüber reden. Was ich aber cool finde, ist eben, dass jeder so viel zu sagen bekommt, dass er authentisch wirkt, und dass unsere Hauptcharakterinnen, denen wir hier folgen, über die wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, dass die ernst genommen werden. Das finde ich ganz geil, denn in einem Film wie Ocean's 8, den ich nicht gesehen habe, aber so stelle ich mir Ocean's 8 vor, ist dann die Frau, die mit John Bernthal hier zusammen war, Elizabeth Debicki, heißt die so? Die hat ja quasi keinen Tag in ihrem Leben richtig gearbeitet, und als er dann stirbt, merkt sie, was mache ich jetzt eigentlich, um an Geld zu kommen? Und die ist natürlich so ein bisschen, oder sie wäre in einem normalen Film das Dummchen, aber sie wird hier ernst genommen und es wird so ein bisschen ernst erklärt, was würde die eigentlich wirklich in der Situation machen und warum ist es auch in Ordnung? Und das fand ich war so ein großer Vorteil des Films.
Ja, generell. Ja,
und vor allem wird einmal dieses komplette Klischee so der, die werden jetzt zu toughen Frauen und machen alles total geil und schießen die Leute um und rauben das Geld und sind dann die Helden. Wird halt komplett umgangen. Also die sind ja eigentlich gar keine klassischen Heldenfiguren, diese vier Frauen, sondern eigentlich nicht nur die Elizabeth Debicki, die Linda heißt sie, glaube ich, im Film, sondern auch die anderen Frauen sind jetzt zum ersten Mal in dieser Situation, dass sie auch keine Kohle haben so richtig, weil sie sich halt schon darauf verlassen haben, dass der Mann das reinbringt, was ja eigentlich auch ein Klischee in sich schon ist. Also Viola Davis zum Beispiel hat das ja total unreflektiert irgendwie hingenommen, dass ihr Mann ein Anführer einer Gangsterbande ist und sie deswegen jetzt einen sehr hohen Lebensstandard genießen kann. Das fand ich schon echt sehr interessant, dass das da so so abgebildet wird, eben, also dass es nicht so super platt alles, diese Frauen zu Heldinnen werden oder wie auch immer, oder zu super badassig werden, sondern dass sie ja so verhalten würden, wie sich wahrscheinlich alle so mehr oder weniger verhalten würden und natürlich trotzdem über sich hinauswachsen in einer Welt, in der sie erstmal nicht viel, über die sie nichts wissen quasi und in der sie eigentlich nicht zu Hause sind, nämlich in so einer kriminellen Welt. Also eine sehr, sehr gute Balance wurde da gefunden.
Ja, stimme ich zu.
Steckt da eine Aussage drin? Das habe ich mich gefragt. Also einerseits ist ja schon der Titel interessant, weil er ja so die Frau über den Mann definiert, ne? Eine Witwe wird ja schon per Vokabel über den Mann definiert, der gestorben ist, und so werden sie ja im Film auch gezeichnet, aber eigentlich geht es gar nicht so stark um den Prozess der Trauer, sondern natürlich auch um diesen Prozess der Ermächtigung, aber immer wenn man sich denkt, so, okay, die sind eigentlich hier die Guten, dann gibt es doch immer etwas, das einen glauben lässt, okay, aber die haben auch irgendwas falsch gemacht, die sind auch nicht lupenrein, das finde ich eigentlich ganz cool bei Steve McQueen. Ich würde aber sagen, dass er das allen zugesteht, also richtige Menschen zu sein und nicht quasi nur, weil du schwarz bist, bist du auch eine gute Person zum Beispiel, oder nicht nur, weil du weiß bist, bist du eine schlechte Person. Aber so in the grand scheme of things geht's den Schwarzen schon beschissener als den Weißen. So, das zeigt er trotzdem an einigen Stellen. Das finde ich eigentlich ganz, ganz clever, dass er schon sagt, okay, die sind nicht alle gut, nur weil sie Frauen sind. Aber an sich sind Frauen in der Gesellschaft schon ein bisschen unterdrückter als die Männer. Und Stichwort Intersektionalismus. Ist natürlich so, wenn du dann auch noch eine schwarze Frau bist zum Beispiel, ist es halt noch schwieriger. Und da sieht man auch so ein paar Unterschiede und so. Das finde ich ganz interessant. Ich weiß halt nicht, was am Ende in der, also man kann sich jetzt fragen, schaffen sie es, das Geld zu kriegen oder schaffen sie es nicht? Man könnte so ein bisschen, sagen wir mal, sie würden es schaffen, dann könnte man da reinlesen, am Ende brauchen die aber Geld, also es ist quasi egal, wie viel Repräsentation oder sowas gibt. Am Ende ist es wichtig, dass auch die Unterdrückten der Gesellschaft auch die Kohle bekommen von oben. Denn es gibt ja hier diesen so Side-Plot in dem Film, dass Colin Farrell so ein Projekt da ins Leben gerufen hat, oder besser gesagt sein Vater, dass schwarze Frauen oder Minoritäten dazu ermächtigt, so eigene Businesses aufzubauen. Und dann wird aber gezeigt, das ist auch nur korrupt und die müssen total viel abdrücken und das ist gar nicht empowernd eigentlich. Deswegen könnte man vielleicht den Film so als Aussage lesen, okay, eigentlich brauchen die Kohle, muss dahin, also, weißt du, und deswegen holen die sich vielleicht das Geld. Sagen wir mal, es würde so sein, dass sie das Geld nicht kriegen, könnte man ja vielleicht sagen, okay, sie werden es nicht schaffen, weil sie sind gefangen in diesem Kreislauf. Ich habe mich so ein bisschen gefragt, was will der Film so sagen zu Empowerment, weil jede Aussage, die man so drin sieht, kann man auch wieder verklären eigentlich oder ins Gegenteil umdrehen, wenn man möchte.
Ich glaube, wenn es eins gibt, was ich so rausgelesen habe, was sich durch alle verschiedenen auch Nebenstory-Stränge zieht, dann ist es so ein bisschen so ein relativ plattes, ja, Geld regiert die Welt eigentlich so. Oder Geld ist in allen Beziehungen immer wichtig, immer ausschlaggebend. Und auch in den persönlichen, in den Liebesbeziehungen zum Beispiel. Also wie sich ja die junge Linda versucht, danach über Wasser zu halten, nachdem ihr Gangstermann gestorben ist, indem sie...
Sie heißt Alice übrigens, falls du die meinst. Also, ja,
genau. Ach so, dann habe ich die beiden Namen verwechselt. Sehen auch alle gleich aus. Prostituiert sich zum Beispiel. Und auch da ist natürlich die Beziehung dann wieder bestimmt vom Geld, von der Transaktion. Und genauso der... Die Politik ist auch nur bestimmt von Geld, und Colin Farrell spricht es sogar aus, dass jeder, der an echte Veränderung glaubt, halt eigentlich ein naiver Idiot ist, denn die wird es nie geben. Es geht nur darum, dass du dein eigenes Stück vom Kuchen abbekommst und irgendwann in Rente gehst und ein Boot hast und $50,000 teures Gemälde an der Wand hängen hast. Und auch, ja, natürlich auch in den Beziehungen, die vier Frauen hatten, bevor ihre Männer alle gestorben sind, waren relativ von Geld dominiert. Also zum Beispiel der eine Mann hat seiner Frau immer Geld geklaut oder beziehungsweise die Miete nicht bezahlt mit dem Geld, das sie ihm gegeben hat, und immer so. Also das steckt da für mich überall drin, auch natürlich in dem schwarzen Politiker Jamal Manning, der ja, dem es ja auch wirklich fast nur um Kohle geht. Ich weiß nicht, da hätte ich mir gewünscht, dass der wirklich ein bisschen als hellere, als positivere Figur noch gezeichnet wird. Aber auch der ist ja dann eigentlich nur ein Raffzahn und will ja auch die Politik nur für sich ausnutzen. Das ist ja also so ein typisch düsteres Weltbild, einfach, was man oft aus diesem Thriller-Genre kennt, wo ich mir gewünscht hätte, dass das hier ein bisschen differenzierter nochmal aufgebrochen wird, vielleicht in diesem Film.
Ja, aber dann hättest du halt andere Handlungsstränge rausnehmen müssen, weil sonst hätten wir da 5 Stunden im Kino gesessen.
Dann hätte man ja was, ja, oder man hätte Handlungsstränge rausnehmen können.
Ja, das eine Sache, die ich noch ansprechen wollte, weil ich die wirklich sehr schön fand, weil auch sehr subtil, weil es gibt ja quasi jede von diesen Widows wird quasi von, von der Anführerin.
Viola Davis, ja.
Viola Veronica. Davis heißt die Schauspielerin, Veronica hieß sie im Film. Werden die anderen drei quasi gefragt, willst du da mitmachen oder nicht? Und da war es sehr schön zu sehen, wie so die unterschiedlichen, ja, Gesellschaftsschichten dann auch was meiner Meinung nach ein Kommentar halt auf so Kriminalität einfach ist, wie viel kannst du dir erlauben zu zögern bei sowas? Weil die eine halt sofort, die ja auch eine Person of Color quasi ist, halt sofort sagt, ja, ich mache halt mit, weil ich habe kein Geld so. Und die anderen beiden sind halt mehr so drauf, dass sie sagen können, so muss ich mir überlegen, keine Ahnung, weiß ich nicht. Also wie da auch die, wie schnell oder schwierig oder leicht man dann in so Kriminalität vermutlich abrutscht. Ja. Das fand ich einen sehr schönen Kommentar, der überhaupt, also total subtil da nur drin war, aber also schon, denke ich, auf jeden Fall absichtlich. Das hat mir sehr gut gefallen. Generell, Abbildung, würde ich sagen, ist das Stärkste an diesem Film. Wie, also, dass er es halt schafft, diesen Teil von Chicago halt irgendwie schon so zu zeigen, dass man schon eigentlich denkt, so, naja, es ist natürlich ein Film, aber es ist jetzt mit ein paar kleinen Ausnahmen könnte es so theoretisch passiert sein, irgendwie einfach von den Menschen her viel mehr als vom Plot vielleicht.
Ja, und was Steve McQueen und Gillian Flynn dann wahrscheinlich halt auch verstehen, finde ich, an dem Film ist, dass in all diesen Szenen gibt es immer einen Spannungsbogen und immer so eine Art Outcome, die man nicht unbedingt erwartet als Zuschauer. Also normalerweise in einem Heist-Film muss ja immer erklärt werden, wo gehen wir hin und wer macht was und so weiter. Aber hier ist es eigentlich so, dass fast in jeder Szene doch irgendetwas passiert, das für uns spannend ist. Also Colin Farrell hält nicht dann nur diese Rede vor diesen Frauen, die jetzt ihr eigenes Business gründen sollen, sondern da kommt auch noch ein Reporter und dann muss er in dieses Auto rein, da fängt dieser Longshot an zum Beispiel. Ja. Oder diese Babysitterin macht nicht nur einfach mit, sondern sie wird von Viola Davis erstmal zur Sau gemacht und bietet ihr dann Paroli. Also die sind auf einer Ebene, obwohl sie eigentlich aus, also sind auch beides schwarze Frauen und da treffen sie sich dann auch, aber sind eigentlich auch aus unterschiedlichen Schichten. Und das hat der Film ganz oft, zum Beispiel auch in einer absolut fantastischen Szene, wie ich finde, zwischen Colin Farrell und der im Film seinen Vater spielt, nämlich Robert Duvall, wo es darum geht, wie man diese Kampagne noch gewinnen kann, wo Colin Farrell sich so ein bisschen aufbäumt seinem Vater gegenüber und Robert Duvall, der diese Rolle echt, finde ich, richtig, richtig geil gespielt hat, hält dann inne und du denkst, er brüllt ihn zurück an und er bleibt ganz ruhig und geht dann einfach raus. Und das ist sind so Dinge, wie man es eigentlich im Thriller überhaupt machen sollte. Das ist natürlich Spannung aufbauen und wieder auflösen, aber das schaffen die hier auch in den Dialogen. Und das hat mir ziemlich gut gefallen. Ich gehe immer direkt zur Bewertung über, ihr könnt ja dann noch was sagen. Ich gebe nur 7,5 von 10. Weil ich trotzdem fand, dass viele Plot-Twists auf dieser ganzen Heist-Storyline mir dann zu blöde waren. Also Steve McQueen schafft es, hier ganz, ganz viel zu zeigen, ganz, ganz viel zu charakterisieren, viel Politisches mit reinzubringen und so weiter. Aber du hast es vorhin gesagt, Horst, ich denke so ein bisschen alle diese Teile oder beziehungsweise der Heist-Teil und der soziale Teil, die sind zu 75% so ausformuliert und der Rest ist so ein bisschen Quatsch und zusammen ergibt es halt einen tollen Film. Aber für mich waren da manche Twists und Turns einfach zu billig, dass ich dachte, okay, ist für mich einfach unglaubwürdig, wie hier vieles abläuft. Gleichzeitig fand ich manche Szenen richtig geil. Also Stichwort so Autoverfolgungsjagden, gibt's einer am Anfang und einer am Ende, fand ich beide genial.
Es ist halt so ein Film irgendwie, der gut ist auf jeden Fall, wo man jetzt aber nicht sagt, okay, den gucke ich auf jeden Fall nochmal. Den guckt man halt dann nochmal in 4 Jahren vielleicht, wenn jemand anders, wenn man rumsitzt und sich fragt, was soll man für einen Film gucken und dann sagt jemand, den habe ich nicht gesehen, aber wollte ich immer mal gucken und dann sagt man, ja, okay, cool, können wir machen, dann guckt man den nochmal.
Aber das machen wir auch mit super guten Filmen so.
Stimmt. Ja, aber die haben ja alle dann schon gesehen. Ich mache das generell eh nicht so oft, aber ich dachte mir irgendwie, weil ich weiß es nicht, weil ich kam aus dem Kino und dachte mir, hey, ist vielleicht gefühlt das erste Mal dieses Jahr, dass ich aus dem Kino komme und nicht so einen Hals habe, so was schon mal sehr positiv ist. Und finde den irgendwie cool, aber auch irgendwie nicht, ja, ich weiß es nicht, aber ich will trotzdem wohlwollende 8,5 Punkte vergeben.
Schließe ich mich an mit 8,5. Was so ein bisschen vielleicht untergegangen ist in so einem Gespräch ist, dass der Film für mich zumindest einfach sackspannend war die ganze Zeit über. Ich war richtig auf jeden Fall, also ich war schon gefesselt. Obwohl ja gar nicht jetzt gar nicht so nur auf Action getrimmt ist oder auf Thriller getrimmt ist, sondern wie ihr schon gesagt habt, viel soziale Sachen auch noch mit reinbaut. Finde ich auch, dass es da ein bisschen unausgereift ist. Trotzdem im Rahmen der Möglichkeiten eines Films finde ich es eigentlich sehr gut, wie der Film es schafft, das alles zusammenzuführen, die verschiedenen Teile. Bisschen zu over the top, dann aber auch in der sozialen Ebene, so Stichwort vielleicht noch Polizeigewalt, das war dann noch so ein bisschen plakativ nochmal reingeworfen irgendwie, sodass man da noch eine Facette mit drin hat. Das hat mir nicht so ganz gut gefallen irgendwie. Also da hat man schon gemerkt, also ein bisschen mehr Reduktion wäre vielleicht angebracht gewesen, aber insgesamt eine geile Zeit im Kino.
Na gut. Ja,
ist jetzt im Kino und was auch im Kino ist, ist Under the Silver Lake. Wir machen direkt weiter.
Erleben Sie endlich Nämlich das neue Computerspiel. Schlüpfen Sie in die Rolle eines abgefuckten Mitdreißigers, der viel kifft und ansonsten auf seinem Balkon rumhängt. Unangenehme Begegnung mit Frauen. Und du denkst, die Frauen sind schuld, aber es liegt daran, dass du ein Vollidiot bist. Es ist der White Boy Simulator 2018. Gehen Sie auf eine Party und Sie sind am beschissensten angezogen. Gehen Sie woanders hin und Sie sind immer noch am beschissensten angezogen. Nerven Sie alle mit ihrem Getue und konsumieren Sie Popkultur, weil das bauen Sie sich Ihren Charakter daraus und identifizieren Sie sich mit ganz viel. Dein Leben ist bestimmt am schlimmsten und viel schlimmer als Marginalisierte oder was auch immer. Du bist der weiße Junge vom Block, der allen auf den Sack geht. Under the Silver Lake,
Under the Silver Lake ist ein Neo-Noir-Thriller von, du hast es vorhin schon gesagt, David Mitchell, der eben diesen Indie-Horror-Film...
Habe ich gar nicht gesagt, ne? Habe ich vorhin, ist mir nicht eingefallen, aber es klang so. Und hätte ich das jetzt nicht gesagt, wäre das nie rausgekommen. Aber
ach, dass er David Mitchell heißt.
Ja.
Oder wie?
Ja.
Achso. Naja, auf jeden Fall, ja, nur jetzt ich sag's nochmal, David Mitchell, dann ist er oft genug hier vertreten und wir kriegen das Geld von den Leuten in Hollywood. Der hat vorher eben diesen Indie-Horrorfilm It Follows gemacht, den wir damals auch geguckt hatten und alle für zumindest mal interessant und auch generell eigentlich ganz gut befunden haben. So, dieser Film Under the Silver Lake, jetzt nicht It Follows, hat im Mai in Cannes Premiere gefeiert und ist jetzt seit dem 6. Dezember hier in Deutschland in den Kinos. Es geht um Sam, gespielt von Andrew Garfield, den kennen wir ja auch schon aus diesem, wie hieß der, Hacksaw Ridge zum Beispiel und auch andere Sachen. Er spielt einen 33 Jahre alten, arbeitslosen, desillusionierten, ja so White Boy Dude, der in L.A. in so einer Apartmentanlage lebt, wo man sich ganz klassisch Hollywood-mäßig sofort fragt, wenn er arbeitslos ist, dann hätte er nicht so eine Wohnung. So habe ich noch nie gesehen, sowas, aber okay. Ist auch egal. Er lernt auf jeden Fall eines schönen Abends die wunderschöne Sarah kennen. Die wird von Riley Cuff gespielt. Die verstehen sich auch ganz gut und hängen ein bisschen ab und knutschen ein bisschen sehr schön, verabreden sich für den nächsten Tag. Sam freut sich da natürlich drauf. Es ist so nach einer langen Folge von irgendwie schlechten Nachrichten mal das erste Gute, was ihm passiert. Und er kommt am nächsten Tag dahin und Sarah ist nicht mehr da. Und auch in ihrer Wohnung keine Möbel oder sonst was. Der Vermieter sagt, die sind halt ausgezogen. Das ist alles sehr komisch. Dann geht Sam also nochmal zu ihrer Wohnung zurück und entdeckt in ihrem Zimmer ein mysteriöses Zeichen und fängt dann an, Nachforschungen anzustellen. Er glaubt nämlich, dass Sarah ihm eben Nachrichten halt schickt oder Zeichen macht, oder damit er sie wieder finden kann. Und ja, wie man so schön sagt, wird er dann auf eine Odyssee durchs heutige Los Angeles geführt, bis an die Spitze einer seltsamen Verschwörung. Oder gibt es überhaupt eine? Hat es den Film überhaupt gegeben? Habe ich mir wirklich 2 Stunden angeguckt, wie ein unsympathischer Mit-30er durch L.A. irrt? Wer profitiert davon? Was wird hier gespielt? Könnt ihr vielleicht Licht ins Dunkel bringen?
Ja, alles, was ich Steve McQueen irgendwie, sorry, jetzt bin ich da einfach ins Wort reingegritscht, aber ich gritsche einfach weiter, was ich Steve McQueen
an
Diversität und Repräsentation aufbaut, reißt Andrew Garfield mit seinem verkifften Arsch einfach wieder ein auf 2 Stunden 20, indem er einfach nur, ja, kifft, rumhängt, ein skinny white dude ist und irgendwie Frauen angabt und angeiert, die irgendwie super aggressiv, nicht aggressiv, super attraktiv sind. Und das ist irgendwie ganz interessant zu beobachten, so ein bisschen diesen Film nach Zeiten, in Zeiten von MeToo, keine Ahnung, was man sagen will. Es ist ja auch nicht jeder Film jetzt schlecht, der irgendwie, weiß ich nicht, bestimmte Personen sexualisiert. Ist ja, kann ja auch irgendwie ein Stilmittel sein, kann ja auch ganz interessant sein. Hier fragt man sich irgendwann, warum genau, außer dass der Regisseur irgendwie Bock drauf hatte, weil man sich so denkt, ja, ich kann auch Pornhub aufmachen oder hier Loro mir nochmal anschauen. Ich hatte so ein bisschen so ein ähnliches Gefühl wie bei Loro, nur dass es hier eher so durch die verklärte Hipster-Brille so ein bisschen gezeigt wird. Was ich mochte an dem Film war aber, dass der so einen Vibe hatte von verschiedenen Filmen, die mir früher ganz gut gefallen haben. Und das ist eben Ja, sind doch diese
Ey Mann, wo ist mein
neueren,
Auto?
In. Ja, na, so neue, neuere Indie-Filme, die aber so ein bisschen auf Neo-Noir in Hollywood machen. Also zum Beispiel sowas wie Brick von Rian Johnson, das ist einer meiner Lieblingsfilme. Da geht es ja eher um so ein Highschool-Setting, was aber so doch auch sehr ja, noir-mäßig ist. Ne? Da geht es um so eine Detektiv-Story, die aufgeklärt werden muss. Dann Kiss Kiss Bang Bang zum Beispiel mit Robert Downey Jr. in der Hauptrolle, den ich immer wieder dann mal geguckt habe und dann, der mir immer schlechter gefallen hat. Aber der hat auch diese Ebene, dass einerseits ein Verbrechen aufgeklärt wird, alle irgendwie super abgeklärt und cool sind und du dich halt immer durch so verschiedene Party-Szenen bewegst, manchmal auf so psychedelischen Drogen. Das fand ich an diesem Film hier ganz angenehm. Die Frage ist halt, ja, was soll das alles? Wie kann man das interpretieren? Was ja aber auch eine Frage ist, die der Film sich auch stellt. Ja.
Ja, du gibst mir eine gute Vorlage mit Loro, denn das war auch mein erster Gedanke. So, was Loro für so reiche alte Männer ist, ist halt jetzt Under the Silver Lake für so diesen Generation Y weißen Anfang 20er, der einfach den ganzen Tag Nintendo spielt, kifft und einfach generell geprägt ist von so Antriebslosigkeit und so Lethargie. Einfach so ein Hänger. So ein weißer, junger Hänger. Und ich hatte das Gefühl, dass Mitchell hier weniger einen Film dreht, als einfach auf so einen lose gesteckten Themenkomplex rund um diese Figur einfach freestylt. Also, ja. Keine Ahnung, worum soll es hier überhaupt gehen? Also vielleicht um fehlgeleitete Obsession mit Popkultur oder vielleicht, ja, einfach um die Frage, warum ist das Leben so komplex und was ergibt überhaupt noch einen Sinn? Oder einfach nur, ist Lethargie vielleicht auch die Antwort? Keine Ahnung. Er hat da einfach so sich so Sachen so drum gesponnen in Szene nach Szene in der Hoffnung, damit irgendwie anzukommen, bei irgendeiner Relevanz oder bei irgendeinem tieferen Sinn. Und nach echt gefühlt 83 von diesen Szenen, die einfach entweder ja so psychedelisch, surreal irgendwie sind oder so hyperironisch, emotional abgeklärt, so ertränkt in so augenzwinkernden Referenzen und Hommage. Und also bei mir hat sich kein Aha-Moment so richtig eingestellt am Ende. Und dementsprechend hat auch das Nervige sehr überwogen. Denn der Film ist, das muss man sagen, kacke nervig.
Ja, das ist genau das Ding. Du sagst es schon, es stellt sich kein Aha-Moment ein und es stellt sich aber leider auch kein Haha-Moment ein, weil es einfach, ich glaube, es soll durchaus lustig sein, aber es ist einfach irgendwie nicht so lustig oder zumindest nicht so lustig, wie der Film denkt, dass es ist. Und das Ding ist halt, du sagst es, der Film ist nervig, weil Sam halt nervig ist. Und Andrew Garfield, gut, das muss man ihm dann lassen, einen nervigen Sam sehr gut spielt, weil es soll ja auch Absicht, glaube ich, sein. Weil, also das, es ist ja einfach, man am Anfang denkt man so, ja, ist halt so ein Hänger und er wird ja immer unsympathischer. Also in seinem Umgang mit seiner Mutter, in seinem Umgang mit anderen Frauen, in seinem Umgang mit allen Leuten eigentlich.
Da verprügelt er so zwei kleine Kinder einfach auf offener Straße, also das fand ich auch so hart.
Er wird immer unsympathischer und man denkt sich die ganze Zeit, warum soll ich mir, also es macht auf jeden Fall keinen Spaß, mir diesen Typen anzugucken, wie der hier durchs Leben geht und dann werde ich wütend, so im Zweifelsfall eher und dann und dann sieht man ihn halt, dann ist er hier auf einer Party und sieht scheiße aus und ist aber egal oder so und das soll, glaube ich, echt alles mit so einem Augenzwinkern sein, aber dann ist halt so die große Frage, ja, warum? So, warum zeigst du diese Geschichte überhaupt? Ist die Tatsache, also wenn man jetzt sagt, okay, er will halt zeigen, wie absurd es ist, dass es solche Leute gibt, von mir aus, aber ist es genug, dann einfach 2 Stunden lang zu zeigen, hier, guck mal, sowas gibt's, wie unsympathisch. So, das ist doch, macht doch keinen guten Film aus dann.
Oder? Ja klar, das kann natürlich sein, dass der Regisseur unterstellt, man solle sich mit Sam identifizieren und deswegen fragen wir uns dann, okay, aber wir können uns mit dem nicht identifizieren. Man könnte natürlich auch sagen, dass er uns hier einen Streich spielt, indem wir erst denken, ach guck mal, hier so ein verkiffter, zockender Hänger, so wie ich. Und dann irgendwann merkt man so, ja gut, aber was soll das eigentlich, dieses ganze Leben? Was soll eigentlich dieses ganze hinterher schnüffeln? Was soll diese Auseinandersetzung mit der Popkultur? Und der Film bietet ja auch so eine Antwort. Es gibt ja dann die Szene, in der Sam einen Musikkomponisten trifft, der, finde ich, wirklich auch in einer eigentlich echt genialen Szene auf dem Klavier alle möglichen bekannten Popsongs vorspielt, die er wohl komponiert hat. Und dann Sam so ein bisschen sagt, ja, hier Smells Like Teen Spirit und hier Where's My Mind von den Pixies, die Sachen, zu denen du in deiner Jugend total abgegangen bist, von denen du dich total hast beeinflussen lassen, auch inspirieren lassen. Die hab alle ich geschrieben, weil ich dafür Kohle bekommen habe. Und damit wären wir bei so einer ähnlichen, stupiden Aussage, die Malte auch in Widows gesehen hat, nämlich Geld regiert die Welt, also am Ende. Und das, finde ich, ist eigentlich natürlich einerseits platt, andererseits aber auch was man nicht häufig genug sagen kann, gerade in Bezug auf Popkultur und gerade da in dieser Heroisierung, Idealisierung und Verehrung von Comics, von Videospielen, aber von Franchises und so weiter, was wir natürlich sehr viel haben. Ne? Also irgendwie die Leute rasten ja wirklich immer wieder aus, weil jetzt ein neues Pokémon-Spiel kommt und man denkt sich so, Leute, Alter, ihr wisst schon so, warum die Sachen produziert werden. Nicht nur, weil Leute
aber
Pokémon
da muss ich
lieben.
Dir, so, da und, ja, genau. Ja. Muss ich dir ein bisschen reingrätschen, weil es, also nicht, dass das nicht stimmt, was du gerade gesagt hättest, aber ich finde, das gönne ich dem Film nicht, weil du kannst nicht beides machen. Weil zum einen sagt der Film ja, guck mal, wie absurd das alles ist. Es ist alles viel zu absurd. So könnte es ja nicht wirklich sein. Also diese ganzen Verschwörungssachen, die er dann da aufdeckt, sind ja, ja alle so übertrieben, überzogen, dass es gar nicht mehr eigentlich, dass es, glaube ich, dann für mich zumindest nicht mehr funktioniert gleichzeitig. Also gleichzeitig das so überzogen zu zeigen, aber auch noch zu sagen, ja, aber eigentlich ist es ja wirklich so. So, da, also, oder, und zumindest das stimmt ja, dass so diese ganze Popkultur, natürlich ist das alles Geldmache. So. Aber da, dann ist halt, wäre die nächste Frage wieder, entwertet ist das? Also nur weil jemand mit Smells Like Teen Spirit Multimillionär geworden ist, hat dieser Song deswegen weniger Aussage, was weiß ich. Wie dem auch sei, die Szene an sich fand ich eigentlich auch ganz cool. Ich habe, wir können ja vielleicht, ich glaube, so lange brauchen wir darüber gar nicht reden, über diesen Film. Mir war das Einzige, was mir eingefallen ist, wie ich diesen Film als Gesamtwerk irgendwie okay finde, ist, wenn die Prämisse von vornherein irgendwie gewesen wäre, okay, wir wollen einen Film machen, wo jemand nach und nach in so Verschwörungstheorien abdriftet und dann zeigen wir, wie absurd das alles ist, indem alles stimmt. Also, dass man quasi so dieses Bild hat von, naja, einfach so, stellt euch mal vor, alle kruden Verschwörungstheorien, die es gibt, würden einfach stimmen, dann würde es gar nicht funktionieren. So, weil es einfach viel zu absurd krass wäre. So, das fände ich eine okay Aussage, weiß ich aber nicht, ob das der Sinn dieses Films war.
Nee, also ich glaube, diese komplette Jagd, auf die er da geschickt wird, ist auch eigentlich nur, also war für mich einfach nur so eine Metapher für das die Sinnsuche, das Rumirren durchs Leben. Also ich meine, da
aber
geht er ja vom
ja
Hundemörder irgendwie.
Er liegt ja immer richtig.
Naja.
Alles, was er aufdeckt,
naja, ist halt so,
stellt sich dann als wahr raus. Oder man sagt halt,
das
der
ist
Film,
ja das Surreale daran, ne? Das soll ja nicht eine Story sein, die in der Realität spielt, hätte ich jetzt gesagt.
Ja gut, aber dann ist es einfach nur eine Story von einem Kiffer, der halt high ist und durch die Gegend rennt und sich irgendwas ausdenkt.
Ja,
toll.
Ja, das ist es ja quasi auch so ein bisschen.
Aber
es
ist doch ganz schön, warte mal, also du sagst quasi, dass, aber dann vielleicht kommen wir zu immerhin Interpretationen, die wir haben. Also du sagst quasi, so das Absurde daran ist eben, er findet dann immer auch die Sachen, also er deckt Dinge auf und die gibt's dann wirklich und das soll uns quasi zeigen, so ey, diese Verschwörungstheorien können eigentlich nicht stimmen, denn dann wäre es so und so wäre es ja total seltsam.
Ja, sowas in der Art oder zumindest wäre die Aussage so, hey, bevor ihr eine Verschwörungstheorie irgendwie oder einer Verschwörungstheorie glaubt, dann malt euch doch erstmal aus, wie die Welt dann wäre, wenn das stimmen würde und was das bedeuten würde, bevor ihr anfangt auf irgendwelchen Platten rückwärts irgendwelche Botschaften zu suchen, so nach dem Motto.
Was hast du dir gedacht, Malte? Hast du eine Interpretation für das, was wir hier zweieinhalb Stunden ansehen mussten?
Ja, das erstmal, wow, zweieinhalb Stunden viel zu lang, um das nochmal kurz aus dem Bingo zu kicken.
Danke.
Hier könnte ich mir übrigens, ganz kurz, weil du es vorhin bei Widows gesagt hast, hier könnte ich mir die perfekte Netflix-Serie vorstellen, die daraus 10 Folgen macht, aus dieser Scheiße. So, das ist, also das, weißt du, Widows wäre eine super HBO-Serie und das hier wäre eigentlich eine tolle Netflix-Serie, die ich hassen würde.
Ja,
ganz
gut. Ja, die gibt's schon, die heißt Maniac. Das ist auch eigentlich so ähnlich. Das Ding, ich will nochmal eigentlich zurück zu sprechen kommen, jetzt wenn wir auf so eine Interpretationsebene kommen, auf diese ganze Popkultur Ebene, weil ich glaube nicht, dass das auch wie auch Hotte, aber vielleicht aus anderen Gründen, glaube ich nicht, dass das nur so ein Spiegelvorhalten ist und wir uns soll gezeigt werden, wie sinnlos so das Abfeiern oder das Vergöttern von halt irgendwelchen kulturellen Icons ist. Denn dafür suhlt sich der Film doch selber viel zu sehr in Popkulturreferenzen und Hommagen. Da sind wir wieder bei der Frage, ist ein Antikriegsfilm ein Kriegsfilm? Oder andersrum? Oder kann ein Kriegsfilm Antikriegsfilm sein? So muss es heißen. Ne? Weil ich finde das immer so eine faule Ausrede zu sagen, ja, bei mir sind alle Frauen nackt im Film zum Beispiel, aber das meine ich ja nur ironisch, weil damit will ich ja dem Male Gaze irgendwie den Spiegel verhalten. Oder so. Aber du zeigst es halt trotzdem. Das ist halt immer so mega schwierig. Ja. Und genau mit der Popkultur. Dann natürlich soll er dann am Anfang so ein bisschen der Spanner sein aus Rear Window, diesem Hitchcock-Film. Und seine Freundin ist eine Anspielung auf Marilyn Manson. Und er hat auch ein Hitchcock-Poster in seinem Zimmer hängen. Und er redet über alte Filme mit seiner Mutter am Telefon. Marilyn Monroe? Und dann geht er später noch ins... Ja. Bitte?
Das ist Marilyn Manson.
Sorry.
Ich meine, Marilyn Monroe natürlich. Wäre ein besserer Film gewesen, wenn seine Freundin eine Anspielung auf Marilyn Manson gewesen wäre.
Ja, nee, und dann quatschen die über alte Filme und er trifft sich im Kino und später ist er nochmal an Hitchcocks Grab. So, yo, wir checken das, dass du auf alte Filme stehst, so. Also das hat für mich, das ist sowas, das ist so nervig abgeklärt, ich bin klüger als ihr Mentalität. Und das, aber das Grundproblem ist für mich auf der interpretatorischen Ebene, du kannst es nicht gleichzeitig abfeiern und da aber den Zuschauern sagen, ihr seid aber dumm, wenn ihr es auch abfeiert. Das funktioniert für mich nicht.
Was ja, für mich, ich würde schon sagen, also es ist ja auch nicht so, du kannst es nicht machen und sowas. Das ist ja die Interpretation von uns. Nein. Ist ja scheißegal, was er sich denkt. Mhm. Wir gucken ja den Film und also wenn wir jetzt sagen, so, ne, der Autor ist tot, meinetwegen, dann können wir ja einfach sagen, so was sehen, was können wir denn da drin sehen? Oder das fand ich jetzt hier auf jeden Fall dankbarer. Und ich würde jetzt halt sagen, also gerade bei der Stelle mit Hitchcocks Grab, also diese popkulturellen Referenzen in Anführungsstrichen sind ja wirklich mit einem Presslufthammer in die Fresse rein, irgendwie dann noch so, guck mal hier, ein Poster von Psycho, hast du davon schon mal gehört? Hier, kennt ihr? Super Mario Bros. So, das, habt ihr das schon mal gesehen? Also nur ganz kurz, um es einmal gesagt zu haben, in der Interpretation, die ich ganz cool fände oder ganz witzig, ist eigentlich so, dass er beschäftigt sich die ganze Zeit mit Popkultur, der Popkultur wird die ganze Zeit im Film so zitiert und eigentlich trifft er dann aber in dieser Szene mit dem Musiker die Aussage, okay, eigentlich ist eure Popkultur alle eigentlich scheiße, weil wir haben das eigentlich nur gemacht, um Geld zu verdienen. Und dann geht der Film in meiner Sicht ja noch einen Schritt weiter und fragt, weil gut, was machen die aber mit dem Geld? Die Superreichen, die Welt kontrollieren. Sagen wir mal, es gibt die. Was machen die eigentlich mit der Kohle? Aha, die lassen sich irgendwo einsperren, weil sie denken, sie werden erlöst. Und das fand ich so, war so dieser nächste Schritt, quasi das, also der Film sagt ja nicht, ob das funktioniert oder nicht, aber natürlich will ich sagen, funktioniert es nicht und deswegen ist auch das eigentlich, also die Reichen können sich auch in dem Geld, was sie den Armen aus der Tasche ziehen, die sich diese Popkultur kaufen, auch nichts davon kaufen eigentlich, weil sie trotzdem elendig verenden müssen eigentlich, dann sind wieder alle gleich und ich fand so diesen Schritt so ganz cool in dem Film, ob das der Regisseur sich wirklich dabei gedacht hat, aber war mir dann nach 2,5 Stunden egal. Ja.
Um darauf, also auf dieses Ende quasi nochmal zu sprechen zu kommen, weil ich auch ein großes Problem habe mit diesem, ja, ironischen Gezeige von halt irgendwie Typen, die super widerlich sind und irgendwie mit Fernrohr und oder Drohne irgendwelche Frauen begaffen. Das halt dann auch so, und dann die Rockstars, die sind dann natürlich alles Männer und die lassen sich dann mit drei wunderschönen Frauen unter der Erde irgendwie einbuddeln. Ist halt auch so, ja, es soll ironisch sein, so, aber du fändest es trotzdem auch geil, so ein bisschen, so einfach wahrscheinlich, David Mitchell. So, und das ist halt auch irgendwie, weiß ich nicht, insgesamt, also diese Szene mit der Drohne vor allen Dingen, weiß ich nicht, ob ihr euch da noch, die ist einfach unnötig wie ein Kropf, einfach, also die ist da einfach drin. Und er unterhält sich mit seinem Kumpel und er sitzt halt irgendwie scheinbar in seiner Freizeit auf seiner Veranda und spioniert mit seiner Drohne irgendwelche Nachbarsfrauen aus. Das passiert alles, die sitzen da halt beide und unterhalten sich über was anderes und man fragt sich die ganze Zeit so, okay, und was sollte das jetzt? Keine Ahnung.
Wir haben nicht mehr so viel Zeit, ich gebe 6 von 10 Punkten, fand das nicht so dolle, aber kann man sich schon zurecht deuten, wenn man möchte, aber wie du jetzt schon gesagt hast, ja, super sexistisch zu teilen und auch ohne irgendeinen Sinn so richtig dahinter, außer vielleicht dann zu sagen, dass das einfach irgendwie eklige Schmierlappen sind, die wir da sehen. nicht so gelungen und vor allem nicht so fokussiert wie It Follows. Ne? It Follows, starker, fokussierter Horrorfilm, der auch visuell viel zu bieten hatte. Ach, das muss ich noch sagen, ich fand den Soundtrack hier und so ein bisschen dieses Hitchcock Verfolgungswahnmäßige, das hat mir ganz gut gefallen, aber nicht so fokussiert wie It Follows. Ich hoffe, er findet nochmal seinen Weg und macht nicht das nächste noch größere Projekt mit noch 20 Schauspielern mehr, sondern mal wieder was Kleineres.
Ja, also ich gebe hier wirklich, ich gebe glaube ich nur 2 Punkte. Ich musste zwischenzeitlich, dachte ich mir auch wirklich so, ist das wirklich der neue Film von dem Typen von It Follows? Weil der irgendwie so, ja, auch so von der Kamera, der war irgendwie einfach, der war wirklich komplett anders irgendwie. Also ich habe da wirklich nicht viel Parallelen irgendwie erkennen können und fand das hier einfach ziemlich großes Rumgewichse irgendwie aller LA, aber ein bisschen witzig, alles nicht so ernst und irgendwie nie kein Mensch braucht diesen Film.
Ich wollte auch die Musik von Disaster Piece, heißt der Typ, der die gemacht hat, nochmal erwähnen, war für mich das Beste am Film.
Eigentlich Videospielmusiker, aber ist jetzt mit It Follows dann im Film Business groß rausgekommen.
Ja, so cool. Und ja, für mich so ein bisschen am Ende die Frage so, ja, wie sehr kannst du, wenn du einfach komplett dein eigenes Ding machen willst, wie David Robert Mitchell hier wohl machen wollte, wie sehr kannst du so die Basics aber trotzdem vernachlässigen? Weil wir haben in diesem Film ja einen Hauptcharakter, den niemand so richtig mögen kann. Der Film interessiert sich nicht so sehr für seinen Spannungsbogen, habe ich das Gefühl. Nebencharaktere gibt es nicht, eigentlich nur Cameos in der im Leben von Sam. So ein bisschen Frauenrollen sowieso schon mal gar nicht, außer sie haben kein Shirt an. Keine Ahnung, da kann man sich einfach an nicht so viel klammern, was so Interesse weckt oder deine Emotionen bindet. Und dann ist es für mich so ein Film, wo ich dann das Gefühl habe, gut, aber ich bin nicht eingeladen, den jetzt cool zu finden. Da muss ich in L.A. wohnen und mich für Filmgeschichte interessieren vielleicht. Aber trotzdem jetzt nicht so ein Totalreinfall wie zum Beispiel Inherent Vice oder so, der wirklich nur zum Einschlafen war. Ich gebe 5 von 10.
Ja, jetzt in den deutschen Kinos und vielleicht auch schon illegal irgendwo zu sehen, falls ihr keinen Bock habt, Geld auszugeben. Anderes Silver Lake. Und wir kommen zur Abschlussrunde. Wollt ihr mal anfangen?
Bei mir dauert es nicht so lange. Ich habe den Fehler gemacht, auf meiner Couch zu sitzen und Netflix aufzuhaben und habe die erste Folge von F is for Family geguckt. Das ist irgendwie so ein Zeichentrick, irgendwie sowas mit Bill Burr. Und das ist wirklich, also ich habe eine Folge nur ausgehalten und das ist wirklich das Beschissenste, was ich seit langem gesehen habe. Es ist schlechter gezeichnet als Family Guy, sieht aber ungefähr genauso aus. Und die Witze sind also richtig aus der Grabbelkiste und uralt und das ist so ein bisschen, ja, die Serie spielt in den 70ern, deswegen können wir die gleichen dummen Witze wie damals machen, so, ohne dass es irgendwie, ja, und das ist halt so, ja, ein unglücklicher Familienvater schreit viel rum, so, und das ist so, und dann ist der Fernseher kaputt, wer hat den Fernseher kaputt gemacht, er will doch das Boxkampf gucken und es ist einfach komplett scheiße, also ich würde sogar fast so weit gehen, guckt euch da mal die ersten 10 Minuten an, weil man fällt vom Glauben ab, dass das eine Comedy sein soll, weil das ist einfach wirklich nur dröge und langweilig. Ich weiß nicht, ob das für irgendwelche Fuddies gemacht wurden, die zu Hause sitzen und sich denken, ach, wäre es doch so einfach wie früher oder keine Ahnung, aber das ist wirklich einfach ganz, ganz großer Müll.
Aus der gleichen Kategorie kommt natürlich Mario Barth. Habe ich mir auch mal ein aktuelles Comedy-Bit mal angeguckt. Denn ich, das kann ich ja jetzt sagen, liebe Mario, nein, war früher ein ganz großer Mario Barth-Fan. Als der war ja so super unbekannt, hat dann so ein paar, glaube ich, so Comedy-Casting-Shows gewonnen, dann seine eigene Show bekommen. Auch dieses Keine Ahnung, falls es noch jemand kennt, wo er durch die Stadt gegangen ist und so Leuten Quizfragen gestellt hat, ohne dass sie es merken und so weiter. Und dann, klar, diese Männer, Frauen, sexistischen Assi-Comedy-Programme macht er seit über 10 Jahren oder so. Also als wir im Abi waren, noch davor gab es das alles schon. Ich dachte mir, ich habe das auf YouTube gesehen, ich gucke mir mal so ein aktuelles Mario Barth-Stand-Up an und guck mal, wie scheiße das ist und muss sagen, der kann schon die Jokes gut rüberbringen, also wie ich das auch früher dachte, so natürlich sind halt die Hälfte der Jokes nicht zu gebrauchen, aber ein paar waren schon ganz schön geil und auch nicht so schlecht beobachtet, also einer, ich kann den jetzt nicht gut nachmachen, aber es geht so ein bisschen darum, dass er so natürlich so ein bisschen, es geht ja immer um so, Männer sind so und früher war das ja alles anders und neumodischer Schnickschnack ist scheiße und so, und ein Joke ist halt irgendwie so, dass er sagt so, ja wisst ihr noch, früher gab es Hausarrest, so heute, wenn du den Kindern sagst, du kriegst Hausarrest, sagen die halt so, ja was willst du, ich bin schon zu Hause halt so, und das fand ich, ist schon nicht so schlecht so eigentlich, es stimmt schon, eigentlich hat er ja recht, was ich sagen will, Mario Barth völlig unterschätzt, sollten wir uns alle viel mehr angucken. Nein, war ganz witzig. Außerdem, weiß ich nicht, ob ihr euch noch erinnern könnt, ich hatte hier mal so eine Stelle der Harald-Schmidt-Show euch empfohlen, vor Jahren im Pencast, wo er so verschiedene Gesten von Politikern irgendwie analysiert, also eigentlich liest er nur so einen Artikel, glaube ich, in der Süddeutschen Zeitung, wo es um Gerhard Schröders Theken-Ellenbogen geht, und Edmund Stoiber, der aussieht wie ein Huhn oder so. Und Phoenix hat sich tatsächlich jetzt zur Aufgabe gemacht, daraus eine ganze Dokumentationsreihe zu machen, nicht aus dem Harald-Schmidt-Bit, sondern die Gesten der Mächtigen heißt das, Körpersprache-Experten sich angucken, wie gibt sich eigentlich Donald Trump, was macht Kim Jong-un, wie unterscheiden sich Sarah Wagenknecht und Anton Hofreiter, und das ist richtig geil. Es ist so, dass man das Gefühl hat, dass die so 4 verschiedene Experten haben und die werden einfach random gefragt und widersprechen sich auch manchmal und es gibt nicht so ein ganz kohärentes Bild. Also der eine sagt, ja hier, man sieht, dass Sarah Wagenknecht ist voll unsicher, und der andere sagt, sie ist voll sicher, aber es ist schon ganz cool.
Also meine Doku-Idee wäre, wie zur Hölle wird man Körpersprache-Experte?
Ja, das ist echt, es gibt, also einer ist halt auch, glaube ich, so Mimik-Experte oder sowas. Das sind so Mimik-Key. Coaches, ne, die das Leuten, die dann natürlich irgendwie das so Firmenbossen zeigen sollen. Ja. Aber was interessant ist, um mal ein Beispiel zu bringen, auf der ganz banalsten Ebene, ist der Handschlag, da, wenn es um internationale Politik geht, wenn sich Politiker treffen und sich dann die Hände schütteln, da ist viel drin. Macron zum Beispiel umarmt dann immer Merkel, dann gibt es Küsschen und so, nicht nur, weil er Franzose ist, sondern also man sieht wirklich, er will da es auch zeigen, diese Liebe, die er auch zu Deutschland hat. Donald Trump kennt ihr auch, aber sie haben es nochmal ganz gut erklärt, er geht hin, gibt die Hand und zieht den anderen dann so richtig, er reißt richtig so am Arm, so um Dominanz zu zeigen, und das war ganz interessant. Und wer die Hand oben hat, wer den Handrücken oben hat, ist der Dominante. Also wenn du jemandem die Hand schüttelst, länger, und wer den Handrücken nach oben hat, ist der Dominante. Angeblich, ne, ist alles auch ein bisschen, also man guckt das und denkt sich so, ich könnte da auch stehen, könnte auch die gleiche Scheiße erzählen, so ja hier da, also manchmal ganz sagt einer so, hier lächelt er jetzt, aber die Augenbrauen gehen nach unten, deswegen er ist eigentlich traurig, und man denkt sich so, ja komm mal, Alter, weiß ich nicht so. Aber die Gesten der Mächtigen, gibt drei Teile, bei Phoenix habe ich alle angeguckt, und geil. Ist richtig geil, ja.
Ja, sowas macht mir auch Spaß, ey. Stand Sonntagabend vor der Entscheidung, gehe ich jetzt nochmal ins Kino und gucke Under the Silver Lake oder bleibe ich zu Hause und gucke irgendeinen Scheiß auf der Couch und habe dann den neuesten Beitrag aus dem glorreichen Genre der Action-Comedy mir angeguckt. The Spy Who Dumped Me mit Mila Kunis und Kate McKinnon in der Hauptrolle. Das ist die auch bei Ghostbusters mitgespielt hat zum Beispiel. Und mit Saturday Night Live ist sie bekannt geworden. Und fuck, es ist echt so traurig, dass ich da echt eine gute Zeit habe, besser als bei der Hälfte der Filme, die wir im Cast besprechen. Ich glaube, da zeigt sich echt der Filmüberdruss manchmal, dass ich da einfach sitze, ich beömmel mich über schlechte Witze und interessiere mich nicht, dass die Story scheiße ist und dass es vielleicht irgendwie sexistisch ist. Das interessiert mich gar nicht, das ist ganz lustig. Dann sind die 90 Minuten rum. Guter Abend. Und was ich aber sagen muss über diesen Film, in dem Mila Kunis und Kate McKinnon dann zu Spioninnen werden und da in einen Spionplot hineingezogen werden, muss ich überhaupt nicht erklären. Der Titel sagt eigentlich alles. Kate McKinnon ist fucking lustig. Die ist super talentiert. Die gilt auch als eins der größten Comedy-Talente, meine ich mal gelesen zu haben. Ich habe mir danach noch ein paar ihrer Impersonations angeguckt, weil so Saturday Night Live, da werden ja immer so berühmte Menschen nachgemacht. Das hasse ich ja. Ich finde das ja nie lustig, wenn Leute andere Leute so nachmachen. Und fand ich da auch nicht, aber sie hat es sehr, sehr gut gemacht. Also wirklich krass gut gemacht. Die hat echt, also die war super, auch in dem Film. Viel besser als Mila Kunis, die einfach nur ein nasser Lappen war. The Spy Who Dumped Me kann man überall gucken, wo es illegale Filme zu gucken gibt.
Nice.
Herrlich.
Ja.
Also
ich
habe jetzt auch...
Christian, du bist am Wochenende in Berlin, nicht dieses, aber halt dann um den 20. rum da in dem Dreh, ne?
Ja.
Wollen wir dann zusammen Mortal Engines gucken gehen? Weil ich muss sagen, jetzt heute im Kino lief so ein Teaser-Trailer dafür, wo irgendwie so eine riesige, so eine kleine Stadt auf irgendwie Schienen, nicht auf Schienen, aber halt da durch die Gegend fährt und dann so eine Riesenstadt kommt. What is that? That is London. Das war wirklich so dumm. Ich wollte den eigentlich auch gar nicht gucken, aber ich glaube, wenn wir uns da irgendwie ein, zwei Pilsiken reinstellen, dann kann das richtig, weil der wird so richtig trashig.
Ja, aber das denkt man doch immer. Und das ist, außer bei Seventh Son, ist es noch nie passiert, dass es dann wirklich geil war, sondern man wird einfach sauer dann.
Vielleicht
43% hat der auf Metacritic, so wie Aquaman auch.
Vielleicht ist Mortal Engines das neue Pacific Rim, wer weiß.
Ja, da war der zweite ja auch super ironisch guckbar. Egal. Auf jeden Fall hat sich, glaube ich, gezeigt, aber eigentlich ist es dann ein schöner Dreiklang, und es hat gezeigt, dass Malte wieder zur stumpfen Romcom zurückgefunden hat, dass ich mich jetzt mit Mario Barth versöhnt habe und dass du richtig Bock hast, einen schlechten Blockbuster im Kino zu gucken. Das heißt, wir sind wieder da angekommen, wo wir vor diesem Podcast waren. Wir hören uns, liebe Hörer, wieder nicht nächste Woche. Machen wir kein Off-Duty, sondern in zwei Wochen dann gibt es den Film des Jahres. Großen Jahresabschluss-Cast. Das ist glaube ich, die Abmoderation jetzt gewesen. Das war's von uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.
Ciao.